Wie gut können wir eigentlich Menschen einschätzen? Also als ich 2017 Kai kennengelernt habe, dachte ich so die ersten 15 Minuten, das wäre ein ganz ruhiger Mensch, der ganz wenig nur spricht. Und jetzt, 6 Jahre später, haben wir zusammen einen Podcast und unsere Hauptaufgabe ist es, ständig zu sprechen. Das heißt, ich lag völlig daneben. Deswegen schauen wir uns heute mal an, wie gut sind wir Menschen denn darin, andere Menschen, die wir noch nicht kennen, einzuschätzen.
Positiv korreliert. Der Psychologie-Podcast mit Kai und Luise.
Um über das Who Knows-Projekt zu sprechen, das ist eine App, die wir entwickelt haben, mit der man seine Menschenkenntnis testen kann.
Genau, und genau darüber reden wir heute. Und ich fand's, oder Kai und ich fanden das Projekt super spannend, weil es auf der einen Seite ein spannender Forschungsinhalt ist, aber auf der anderen Seite auch eine sehr spannende Herangehensweise. Wahrscheinlich habt ihr hören dann jetzt auch gerade gedacht, okay, als App habe ich noch nie eine Studie gesehen und genau das ist eben das Coole bei euch. Wir reden da aber gleich nochmal ein bisschen genauer drüber. Richard, vielleicht für dich, Kai und ich beginnen meistens die Folgen mit einem kleinen Zitat. Und ich habe heute tatsächlich ein deutsches Sprichwort mitgebracht, wo ich irgendwie dran denken musste, als ich so ein bisschen mich mit eurem Projekt das erste Mal beschäftigt habe. Vielleicht kennen das einige von euch. Das Zitat ist, am Trillern erkennt man die Lerche. Und ich fand es ganz lustig, weil es ein sehr altes Sprichwort auch ist und das ja irgendwie schon beschreibt, dass wir Menschen so das Gefühl haben, dass wir schon erkennen können, wie eine Person, beziehungsweise in dem Fall eben ein Vogel ist, obwohl wir vielleicht nur das Trillern haben, also gar nicht irgendwie den Vogel schon gesehen haben. Das klingt ein bisschen abstrakt, aber ich glaube, am Ende dieser Folge wisst ihr, warum ich das Sprichwort ausgewählt habe. 3 weitere Punkte, über die wir heute wahrscheinlich vielleicht sprechen können, sind eine Forschung via App, das konntet ihr euch schon denken, dann Gamification und Fremdeinschätzungen. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein. Richard, du hast jetzt gerade schon kurz was über die Studie erzählt. Was ist denn die Studie genau? Was macht ihr da genau?
Also es geht in der Studie eigentlich zunächst mal tatsächlich auch um eine methodische Frage. Also die Frage, wie können wir eigentlich gut erfassen, was Personen für erste Eindrücke voneinander bilden, wenn sie sich wirklich frisch kennenlernen und noch ganz wenige Informationen übereinander haben. Und wie können wir sozusagen auch gute Kriterien generieren, um herauszufinden, ob sie mit diesen ersten Eindrücken richtig liegen oder nicht. Und das ist ein Forschungsfeld, das gibt es schon lange und dazu ist auch schon sehr viel gemacht worden. Aber Theorie. Die Idee von diesem Who Knows-Projekt ist eben, dass man das auf eine grundsätzlich andere Art und Weise methodisch angeht, nämlich eben als ein Spiel, also als ein klassisches Quiz-Format im Prinzip. Man lernt eben in unserer App Leute kennen auf Basis von kurzen Videoclips, wo die sich vorstellen. Und dann soll man eben eine ganze Reihe von relativ bunt durcheinander gewürfelter Fragen über diese Person, die man kennengelernt hat, versuchen zu erraten. Und das sind dann also keine standardisierten Persönlichkeitsinventare, so wie es üblicherweise sonst gemacht wurde, sondern es könnte zum Beispiel die Frage sein, singt die Person gerne unter der Dusche oder hat die Person einen festen Putztag in der Woche? Kennt sie ihre IBAN auswendig oder kann sie jetzt spontan 3 verschiedene James-Bond-Darsteller aufzählen? Oder irgendwelche solche Sachen. Also es hat wirklich so einen starken Fun-Charakter. Mhm. Und unsere Idee ist eben, dass wir auch durch dieses Spielerische wirklich ein Tool generieren können, bei dem Leute gar nicht das Gefühl haben, an der Studie teilzunehmen, sondern einfach einen Service zu bekommen, irgendwas, was ihnen Spaß macht und wo sie was über sich selbst lernen können. Und was es uns dann vielleicht ermöglicht, umso größere Datenmengen zu erheben und umso gesichertere Aussagen am Ende treffen zu können.
Du hast jetzt schon so ein bisschen gesagt, das ist so eher ein ganz neuer Ansatz sozusagen, solche Fremdbeurteilungen zu erheben. Wie seid ihr denn ganz basal auf die Idee gekommen, da eine App draus zu machen?
Also eigentlich ist die Idee so ein kleines bisschen geklaut. Es gibt nämlich eine Fernsehsendung, die genau sowas eigentlich macht. Die heißt Straßenstars. So sprechen die Leute das dort aus. Das ist nämlich im Hessischen Rundfunk. So ein bisschen verstaubtes Format, so ein Vorabendquiz, was eine halbe Stunde lang kommt. Aber das ist ziemlich lustig. Da werden halt Leute in der Fußgängerzone angesprochen. Und man lernt die da eben auch kurz kennen. Und dann sollen halt auch so verschiedene Kandidaten, die da im Fernsehstudio sind, eben erraten, was diese Leute in der Fußgängerzone dann antworten werden auf verschiedene Fragen. Und inspiriert dadurch, weil ich das eben so einerseits so lustig fand und andererseits eben auch dachte, Moment mal, das ist eigentlich genau das, was auch PersönlichkeitspsychologInnen sich immer anschauen wollen. Wer ist eigentlich gut darin, andere einzuschätzen? Wer ist auch gut darin, eingeschätzt zu werden?
Ja.
könnte man das nicht irgendwie adaptieren für die Forschung? Und dann ist eben die App das optimale Format dafür, weil es den Leuten eben ermöglicht, immer und überall in kurzen oder langen Sessions einfach das zu nutzen und uns interessante Daten dazulassen.
Ja, und ich glaube, das war auch so das, was ich da so spannend fand, weil eben dieser Gamification-Aspekt oft irgendwie angebracht wird, als wir können das ja so verpacken, dass die Versuchspersonen da Spaß haben, aber ich glaube, es ist ganz oft sehr schwer, Dinge so zu verpacken. Und ich finde, da habt ihr einen sehr guten Zugang zu gefunden. Wir haben jetzt schon öfter über Gamification gesprochen. Für alle Hörenden, die das vielleicht noch nicht gehört haben, ich versuche es einmal kurz zu definieren. Gamification bedeutet eigentlich zusammengefasst, dass man eine Aufgabe oder eine Erledigung, wie zum Beispiel eben das Durchführen einer Studie, als Spiel adaptiert oder postuliert. Also man versucht so Abläufe zu implementieren, die eben so wie ein Spiel wahrgenommen werden. Wie du zum Beispiel sagst, man hat es auf dem Handy, es ist eine App, die Reize sind sehr unmittelbar, also man sieht dieses Video. Es hat fast schon so ein bisschen so einen Charakter von eben anderen Apps, die wir so kennen, wie Instagram oder so. Und das ist eben sehr konsistent. Man kann immer drauf zugreifen, weil man will, muss natürlich nicht immer drauf zugreifen. Und das sind so ganz typische Charakterzüge eben von Dingen, die wir als Spiel bezeichnen. Und das ist eben dieses Gamification. Also was mein basalstes Beispiel für Gamification ist, ist manchmal, wenn ich die Spülmaschine ausräume und darauf keine Lust habe, dann sage ich sowas wie, okay, ich habe jetzt 10 Handgriffe, um diese Spülmaschine auszuräumen. Und das ist so, da könnte man schon Gamification sozusagen dran definieren, weil das eben eine Form ist von, okay, ich habe eine Aufgabe, eine Erledigung, die mir vielleicht nicht so viel Spaß macht oder wo ich erstmal sozusagen nicht persönlich intrinsisch motiviert bin und ich probiere irgendwas, wie zum Beispiel so ein Belohnungssystem oder irgendwie so ein Ding von, okay, ich mache mir da jetzt eine Challenge und dann ist eben, nehme ich das als Spiel wahr und das habt ihr sozusagen im viel größeren Stil als jetzt bei mir bei der Spülmaschine gemacht, dass ihr eben das Durchführen einer Studie nicht nur dadurch motiviert, dass Leute sagen, ach wie cool, ich bin Teil einer Forschung und ich habe da einen Einfluss in die Forschung, sondern dass man auch intrinsisch motiviert ist, wenn man denkt, ey cool, ich kann jetzt hier Leute einschätzen und ich würde auch gerne vielleicht wissen, liege ich richtig? Und das sind eben so ganz klassische Ansätze von so ja einem motivationsfördernden Gamification-Aspekt. Ich habe jetzt vielleicht schon so ein bisschen gesagt, was ich da sehe. Wie nutzt ihr denn Gamification noch in der Studie?
Ja, also ich stimme dem auf jeden Fall vollkommen zu. Ein anderes so ganz triviales Beispiel, ähnlich wie die Spülmaschine, ist übrigens noch, es gibt so einen Mini-Experiment, wo mal versucht wurde, das zu machen, dass Leute aus der U-Bahn heraus nicht den Aufzug, sondern die Treppen nehmen. Und dafür wurde einfach auf die Treppen wurden so Klaviertasten geklebt, dass die sozusagen immer weiß und schwarz abwechselnd aussahen und so kleine Töne gemacht haben beim Drauftreten. Und dann haben irgendwie erheblich viel mehr Leute diese Treppen genommen, einfach nur, weil es einen kleinen Ton gab. Also das zeigt so ein bisschen, alleine wenn man irgendwelche Rückmeldungen bekommt wird und Sachen dadurch spielerisch werden, dann haben die Leute daran Spaß und machen das. Und ja, so haben wir das eben auch gemacht. Bei uns kriegt man in der App zum Beispiel, man sammelt Punkte, bekommt ein Level zugewiesen. Man kann dann im Level aufsteigen und bekommt bestimmte Funktionen freigeschaltet, wenn man ein höheres Level hat. Aber tatsächlich gibt es auch einfach nach einer durchlaufenden Spielrunde immer so ein kleines Scoreboard, wo dann eben einfach so ein bisschen Eye-Candy kommt. Also es gibt dann so Symbole, die belohnt sind und dazu kommt ein kleines Geräusch. Und wenn man mal eine perfekte Partie hat, dann kommt noch mal so ein anderes Sieggeräusch und so. Also das sind halt einfach wirklich so sehr viele Kleinigkeiten, die aber in Summe sozusagen eine gute User-Experience erschaffen. Und wir haben uns da auch Hilfe gesucht. Also ich habe das nicht alles mir alleine überlegt. Ich habe zwar so ein bisschen einen Sinn, glaube ich, für so Spiel, weil ich einfach auch privat so ein verspielter Mensch bin. Aber wir hatten auch wirklich einen professionellen, so einen User-Experience-Designer, der uns dabei geholfen hat, dass das auch wirklich alles gut aussieht und am Ende in der App gut funktioniert, sich gut anfühlt. Wenn man irgendwo draufdrückt, geht immer eine kleine Animation los. Und ja, also da haben wir sozusagen mit verschiedenen Leuten zusammengearbeitet, auch aus der Softwareentwicklung, um diese User-Experience, die du jetzt auch so beschrieben hast, wirklich möglich zu machen.
Ja, es hat, glaube ich, auch viel so mit so einem Belohnungsding zu tun, dass ich für alles, was ich mache, direkt irgendwie eine Belohnung bekomme sozusagen. Und zwar nicht erst, dass ich 2 Wochen an der Studie teilnehme und dann Geld bekomme, sondern dass ich irgendwo draufklicke und dann direkt, wie du schon sagst, durch so irgendwelche Animationen direkt eine Belohnung bekomme.
Ja.
Wir haben jetzt ja viel auch gesagt, irgendwie Gamification ist ein wichtiger Aspekt in der Forschung. Wenn du so nochmal drauf guckst, jetzt vielleicht, du hast ja wahrscheinlich auch schon mal Forschung ohne Gamification gemacht, was würdest du sagen, wie hilft Gamification uns allgemein in der psychologischen Forschung?
Man könnte sagen, dass es sowohl die Datenqualität als auch die Datenquantität eigentlich positiv beeinflusst. Also Wir wünschen uns ja zum einen, dass die Leute ernsthaft teilnehmen und sich Mühe geben und auch darauf achten, was man ihnen eigentlich als Stimulus präsentiert und was genau von ihnen verlangt wird, dass sie die Instruktion aufmerksam lesen und sich Gedanken machen bei den Antworten, die sie abgeben. All sowas ist natürlich umso einfacher sicherzustellen, wenn die Leute intrinsisch motiviert sind. Also hier hilft Gamification natürlich. Und das andere ist die Datenquantität. Ich nehme an, dass ihr im Podcast ja auch schon über die Replikationskrise gesprochen habt. Man kann ja eine Perspektive auf diese Nicht-Replizierbarkeit ist ja, dass es eine Power-Krise ist. Also dass man einfach zu wenige TeilnehmerInnen und zu wenig Datenpunkte in den einzelnen Untersuchungen hat. Und auch das kann man vielleicht so ein bisschen in den Griff bekommen durch diesen Gamification-Ansatz, weil wir sind mit dem Projekt noch relativ frisch am Start. Wir haben noch nicht so viel Werbung dafür gemacht, aber wir haben trotzdem bereits über 1300 aktive NutzerInnen. Und ich erwarte, dass es auch noch deutlich weiter steigen wird in diesem Jahr. Das heißt, wir haben halt irgendwann wirklich eine sehr große Datenbasis einfach. Und das ist natürlich besonders attraktiv und wird es uns erlauben, viel robustere Schlussfolgerungen zu generieren.
Also ich glaube, manchmal muss man sich auch erneuern an einigen Ansätzen sozusagen. Und ich habe das Gefühl, dass so, es erneuert sich sehr viel und gerade so alles, was so Technik angeht, wird immer sehr viel, sehr neuer. Und manchmal braucht die Forschung einfach länger, das so zu adaptieren. Und ich glaube, es ist gut, dass man da so ein bisschen mithält sozusagen und dass man so guckt, okay, was gibt es gerade Neues, was, keine Ahnung, popularwissenschaftlich super gut funktioniert oder warum funktionieren so viele Instagram-Seiten, wo irgendwelche psychologischen Facts ohne Quellen angegeben werden, warum funktioniert es so gut, dass man sich dessen so bedient und ich glaube, das habe ich bei euch auch so ein bisschen gesehen.
Es ist auch was, was mich zum Teil manchmal auch ein bisschen, ja, könnte man sagen, frustriert hat, wenn ich mir anschaue, wie üblicherweise eben so gearbeitet wird in unserer Disziplin, weil wir haben eigentlich ein riesiges Potenzial daran, dass Psychologie so ein Thema ist, was eigentlich ganz, ganz viele Leute beschäftigt. Ich habe manchmal das Gefühl, jeder Zweite, mit dem man spricht, dem man erzählt, man sei Psychologe, sagt einem, ich hätte auch gerne Psychologie studiert. Ja. Also man hat eigentlich, man arbeitet an einem Thema, wofür man ganz leicht Leute begeistern kann. Und trotzdem ist der Default von vielen Forschungsansätzen, dass man, ja, dass die Leute zum Beispiel Reaktionszeitexperimente machen, bei denen sie gar nicht erfahren, was eigentlich hinterher gemessen werden soll, die sehr ermüdend sind. Oder dass man die Leute ellenlange Fragebögen, Batterien ausfüllen lässt, ohne ihnen dann Feedback zu geben und so weiter. Und das ist also auch was, was ich sozusagen in diesem Projekt mal wirklich radikal anders adressieren wollte. Das ist ein Projekt, was eigentlich von der Versuchsperson aus oder vom Nutzer aus gedacht ist und sozusagen die Anforderungen, die man jetzt selbst an die Daten hat, eigentlich erstmal ein bisschen hinten anstellt.
Und ich bin noch mal gespannt, vielleicht können wir irgendwie Ende des Jahres mal quatschen, wenn ihr so ein paar Versuchspersonen schon habt. Weil ich glaube, viele Versuchspersonen sind auch entweder Leute selber aus irgendeinem wissenschaftlichen Bereich oder eben PsychologInnen. Weil, also wir zum Beispiel in Münster mussten ja auch Versuchspersonenstunden im Bachelor sammeln. Das heißt, wir waren ja gezwungen, an 30 Stunden Studien teilzunehmen und so. Und ich glaube, dass man da auch sozusagen nochmal rein von der Rekrutierung von Versuchspersonen auch gucken muss, dass man da so anfängt, dass man nicht nur Studierende hat, dass man nicht nur Leute aus der Psychologie hat oder Freunde von Psychologiestudierenden. Und ich glaube, da hilft halt eben so was Niederschwelliges, würde ich es mal nennen, wie eine App halt auch voll.
Dazu vielleicht ein kleiner Hinweis, eine Fragestellung, also man kann mit diesen Daten, die wir erheben, sehr viele Fragestellungen beantworten am Ende. Aber ein Randprojekt, was mir bereits vorschwebt, wäre tatsächlich die Untersuchung, ob PsychologInnen oder PsychologiestudentInnen besser performen in dem Einschätzen von diesen Leuten. Und auch parallel dazu, ob sie glauben, dass sie besser performen. Also wir fragen auch die Leute, bevor sie zum ersten Mal Feedback bekommen, ob sie uns sagen können, was sie glauben, wie gut sie denn sind. Und dann können wir eben, das ist natürlich eine spannende Frage, können wir schauen, wie da die Selbsteinschätzung ist und wie es mit der tatsächlichen Performance dann aussieht. Aber dazu kann ich bisher leider noch nichts verraten.
Aber auf jeden Fall spannend. Ich bin sehr gespannt, was wir Psychologinnen da so, wie wir da so abschneiden. Du hast jetzt schon ein bisschen gesagt, ihr macht ganz viele verschiedene Fragestellungen. Und ich glaube, das ist auch was, was Hörende natürlich ultra interessiert. Weil wie das Trillern der Lerche, wie gut können wir denn jetzt Menschen sozusagen auf den ersten Blick oder halt eben nur durch so ein Interview einschätzen? Was ist denn da so euer Stand, von dem ihr ausgeht?
Also der Stand in der Literatur, und das sehen wir auch jetzt schon in den ersten Daten, die wir haben, dass sich das bestätigt mit Who Knows, ist, dass Leute das zunächst mal grundsätzlich können. Also es ist möglich, auf Sachen zu schlussfolgern, zu denen man gar keine expliziten Informationen vorliegen hat. Also man kann sozusagen mit besserer Wahrscheinlichkeit als einfach nur der Ratewahrscheinlichkeit sagen, ob eine Person einen festen Putztag in der Woche hat oder ob man, ob sie drei James-Bond-Darsteller wird nennen können, selbst wenn sie da nicht übers Putzen oder über James Bond gesprochen hat in ihrer Selbstvorstellung. Man ist entschieden weit weg von reiner Ratewahrscheinlichkeit. Man ist gleichzeitig aber auch ziemlich weit weg von einer 100%igen Trefferquote. Also irgendwo da so relativ in der Mitte zwischen diesen beiden Polen liegt so die Genauigkeit von solchen ersten Eindrücken. Und die spannende Frage ist so ein bisschen, wie kommt es jetzt dazu? Also woher können Leute das? Und dafür gibt es eine Quelle von potenzieller Information, die man nutzen kann, sind Stereotype. Der Begriff Stereotyp ist für Laienohren oft so ein bisschen negativ behaftet, weil man schnell an Diskriminierung denkt. Es ist aber in der Forschung zunächst erstmal ein wertneutraler Begriff und ein Stereotyp kann sozusagen validen Inhalt haben, aber auch invaliden. Wenn man zum Beispiel der Meinung ist, Einzelkinder sind alle narzisstisch, dann würde man damit ziemlich auf dem Holzweg sein, weil es gibt Nachweise dafür, dass Einzelkinder genau gleich narzisstisch oder weniger narzisstisch sind als andere. Man könnte also sozusagen hierauf keine validen Schlussfolgerungen bilden. Es gibt aber durchaus auch valide Stereotype. Zum Beispiel das Stereotyp, dass Hemdträger gewissenhafter sind. Da ist sicherlich was dran. Wenn jetzt jemand, den man in dieser App kennenlernt, ein Hemd, das bis oben hin zugeknüpft und glatt gebügelt ist, trägt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige einen festen Putztag in der Woche hat, sicherlich höher. Das heißt, es ist jetzt nicht per se irgendwas falsch daran, stereotypes Wissen zu aktivieren. Es wird einem oft auch dabei helfen, besser und akkurater einzuschätzen. Das andere ist aber, und das ist das vielleicht, wofür sich die Leute am allermeisten interessieren, sind wirklich einzigartige Informationen, die man an einer Person festmachen kann, während sie redet. Das könnte dann sowas sein wie Gestik und Mimik oder wie sie irgendeine bestimmte Sache formuliert hat oder ob sie vielleicht auf irgendein Hobby hingewiesen hat, was es dann wiederum wahrscheinlicher macht, dass irgendwas anderes zutrifft. Und hier ist es natürlich besonders gut vorstellbar, dass Leute sich auch einfach darin unterscheiden, wie gut sie darin sind, sowas wahrzunehmen und zu nutzen für ihre Urteile. Das heißt, das ist eigentlich eine wichtige Quelle für das, was wir in der Forschung zum Teil den Good Judge nennen. Also Unterschiede darin, wie gut UrteilerInnen sind.
Ja.
Und das ist auch eine der ganz zentralen Fragestellungen, die wir eben haben. Also wer hat eigentlich gute Menschenkenntnis und wer hat nicht so gute?
Ich habe das noch kennengelernt, auch so als Good Judge-Prinzip. Ich glaube, das ist natürlich auch was in der Forschung jetzt noch nicht stringent ist, sondern natürlich gibt es da unterschiedliche Meinungen. Aber dass sich Leute schon darin unterscheiden, wie gut sie andere Menschen einschätzen können. Deswegen schaut er ja zum Beispiel auch, ob vielleicht PsychologInnen das besser können. Aber gleichzeitig gibt es auch sozusagen auf der anderen Seite Good Target, was dann so viel bedeutet wie gut kann man mich denn einschätzen? Also du hast von so besonderen Cues, also von besonderen Dingen gesprochen an mir. Und es kann natürlich auch sein, dass ich vielleicht eine Person bin, die gar nicht so viele Hinweise gibt sozusagen auf solche Dinge, wie bin ich denn jetzt gewissenhaft? Arbeitet ihr mit diesen Prinzipien auch?
Ja, ganz genau. Also das ist so ein Rahmenmodell, wie es überhaupt zur Genauigkeit bei solchen Urteilen kommen kann. Und in diesem Modell, da berücksichtigt man eben gleichzeitig Unterschiede zwischen den UrteilerInnen und zwischen den beurteilten Personen, also den Judges und den Targets. Und tatsächlich ist so ein häufiger Befund in der bisherigen Literatur, dass diese Target-Unterschiede viel größer sind als die Judge-Unterschiede. Das heißt, wenn jetzt eine einzelne Person richtig einschätzen kann, dass Target Petra meinetwegen einen festen Putztag in der Woche hat, dann liegt es zu einer größeren Wahrscheinlichkeit einfach daran, dass bei Petra sowas leicht einzuschätzen ist, als daran, dass diese Person, die das Urteil gebildet hat, jetzt einen besonders guten Riecher hat. Und das führt sogar so weit, dass manche Leute in der Literatur sagen, man kann eigentlich diese Good Judge-Idee auch verwerfen. Diese Unterschiede sind so klein, es kommt fast nur darauf an, wie lesbar das Target ist, wie lesbar die Leute sind, um die es geht. Und das ist was, das habe ich mir schon angeschaut in unseren Daten, was wir nicht so finden. Wir finden, dass es eigentlich zu relativ gleich großen Anteilen auf beide Beteiligte ankommt. Also wir können tatsächlich Unterschiede in der Menschenkenntnis auch abbilden mit diesem Task, um den es da geht.
Da vielleicht noch spannend, um nochmal so darauf zurückzuschließen, wie ihr eigentlich die Studie implementiert habt sozusagen. Wir haben jetzt von Judge und Target gesprochen und als Judge sind natürlich alle Leute, die diese App sich runtergeladen haben, beteiligt. Das heißt, das können natürlich auch alle Hörenden sein. Aber ihr habt ja Targets, sprich Personen, die einfach in einem Interview waren, die von euch Fragen gestellt bekommen haben und die ja dann in der App abgebildet werden. Willst du ganz kurz sagen, wie ihr solche Targets ausgewählt habt?
Ja, also wir haben da eigentlich unsere größte Maxime war, dass wir eine hohe Heterogenität haben wollten, einen sehr diversen Pool an Personen, weil das ist, finde ich, wichtig aus verschiedenerlei Hinsicht. Erstens, finde ich, hat man als Forschender eine gesellschaftliche Verantwortung, Diversität in seiner Arbeit abzubilden und Repräsentativität ganz allgemein gesprochen. Aber es ist natürlich auch inhaltlich wichtig, wenn ich jetzt messen will, ob jemand gute Menschenkenntnis hat, dann soll es ja wirklich um Menschen gehen, also irgendeine Generalisierung möglich machen. Und es soll zum Beispiel nicht darum gehen, festzustellen, wer gut junge, weibliche Studierende einschätzen kann. Das ist nämlich die Gruppe von Leuten, die sich bei uns am leichtesten gefunden hat. Natürlich haben wir auch ein bisschen in dieser Psychologie-Bubble zunächst mal rumgefragt, wer sich da interviewen lassen würde. Da waren ganz viele junge weibliche Studierende bereit. Und da haben wir dann relativ schnell gesagt, okay, sorry, euch brauchen wir jetzt leider nicht mehr. Wir haben schon zu viele Artgenossinnen von euch. Und dann haben wir angefangen, eben wirklich auch Anzeigen zu schalten in Tageszeitungen oder ja, auf so verschiedenen Akquisewegen versucht, auch ältere Personen zu bekommen, auch Leute aus bildungsferneren Milieus. Und das ist eigentlich ziemlich gut gelungen. Also wir haben bisher etwas über 50 verschiedene Personen, denen man so begegnet in der App. Und die sind wirklich sehr divers. Also da sind immer wieder so Überraschungen dabei. Und da hat man nicht das Gefühl, so Scherenschnitte zu haben von so bestimmten Gruppen. Und das ist auch was, was wir weiterhin beachten wollen. Unser Ziel ist, dass wir diesen Pool von Targets auch noch weiter vergrößern. Und wir sind da immer weiter auf der Suche noch nach Personen. Aber ja, tatsächlich muss man da extra Mühe reinstecken, um das auch wirklich hinzukriegen. Aber das ist was, wo wir diesen Aufwand eigentlich nicht scheuen wollen.
Ich glaube, um nochmal auch zurückzuschließen, zwei Dinge, die ich auch rausgehört habe, ist natürlich, dass wenn du jetzt auch sagst, natürlich ist Stereotyping da ein großes Thema, dass man dann natürlich auch darauf achten muss, dass man verschiedene, ich sag mal, Stereotype vertritt, sozusagen diesen Diversitätsanspruch, weil sonst würde man ja immer nur sozusagen auch Stereotype von einer Personengruppe, wie zum Beispiel jungen Psychologiestudierenden, erheben. Und das Zweite ist, dadurch, dass ihr aber ja geschafft habt, eine Diversität zu schaffen, ich finde, das spricht ja auch nochmal dafür, dass so dieses Ding von, wir machen eine App als Studie, irgendwie auch dann doch gut ankommt über Psychologie hinaus, weil Leute ja nicht nur die App an sich spannend finden, sondern schon dieses Prinzip, Leute können mich in einer App einschätzen, was ja auch spannend ist, es ist ja nicht immer nur spannend, Judge zu sein, sondern auch mal Target und zu sehen, okay, wie gut kann ich eigentlich eingeschätzt werden, dass das ja auch in diesem Gamification schon gut funktioniert, zu sehen, okay, Leute finden das auch so spannend, dass sie sich da auch als Target zur Verfügung stellen.
Ja, in der Tat. Also ich hatte am Anfang, als wir das Projekt uns überlegt haben, auch Bedenken, dass vielleicht Leute aus Datenschutzgründen oder also Persönlichkeitssphäre, Privatsphäregründen ungern mitmachen, sich nicht so präsentieren wollen und sich nicht diesen Einschätzungen aussetzen wollen. Aber das ist nicht so der Fall. Also bei den Leuten, die wir gefunden haben, und es war jetzt nicht so schwer, Leute zu finden, hat es tatsächlich einen Ausschlag gegeben. Also die haben auch ein bisschen eine Aufwandsentschädigung bekommen, 20 Euro. Aber die haben vor allem bekommen die Feedback dazu, was über sie eingeschätzt wird. Und die bekommen sozusagen ein 50-seitiges PDF, wo auf jede Frage, die für sie in der App auftauchen kann, sie eine Statistik bekommen, wer da was denkt. Und also die können sozusagen nochmal eine ganz andere Art von Informationsquelle an Rückmeldung über sich selbst bekommen. Und das haben auch uns fast alle gesagt, dass das deren Hauptmotivation war, mitzumachen.
Ja.
Und wir haben auch sozusagen, unsere langfristige Vision für die App ist auch, dass wir eine Funktion einbauen, dass man Content von sich einfach hochladen kann. Dass man also nicht zu uns ins Labor muss und sich abfilmen lassen und interviewen, sondern dass man sich selbst filmt dabei, wie man solche Fragen beantwortet. Und dann könnte das sozusagen auch skalieren, dann könnte jeder Nutzer und jede Nutzerin nicht nur selbst raten, sondern auch selbst zum Target werden und dann solches Feedback auch noch bekommen. Und übrigens, vielleicht kurz mal zur Einordnung, wir nennen diese Targets in der App nicht Target, weil das ein bisschen ein komisches Wort ist, sondern die heißen Charaktere. Also es wird dann die Möglichkeit geben, selbst Charakter zu werden.
Wir haben jetzt schon so ein bisschen über dieses Konservative gesprochen oder beziehungsweise du hast das Wort Standardisierung mit reingeworfen, was natürlich kritisiert werden könnte oder du hattest die Angst, dass es kritisiert wird. Welchen Nutzen außerhalb dieser Forschungsaspekte hat denn die Studie für dich noch?
Ja, also ich denke, man kann schon sagen, dass unser Projekt auch über den rein wissenschaftlichen Nutzen, der womöglich, könnte man, wie du sagst, eben vielleicht kritisieren, dass durch einen Mangel an Standardisierung irgendwie ein bisschen geschwächt ist, hat es eben einen ja, allgemeinen gesellschaftlichen Nutzen. Eben gerade dadurch, dass wir es hoffentlich schaffen, sehr viele Leute zu erreichen, verschiedene Leute zu erreichen, die dann einfach auch einen niederschwelligen Umgang vielleicht lernen können mit Diversität. Also diese App, die lässt einen ja die Erfahrung machen, wie verschieden Leute sind und wie schlecht eben dann doch auch häufig sie einzuschätzen sind und dass man eben doch nicht jede Lerche an ihren Trillern perfekt erkennen kann. Und das ist ja vielleicht auch wirklich ein Mehrwert, den man so leisten kann über die Wissenschaft hinaus.
Ja, absolut. Ich finde das einen ganz wichtigen Aspekt, weil ich glaube, dass auch gerade extrem durch die Wissenschaft geht und Psychologie natürlich, was das Thema Diversität angeht, einen ganz großen, ja, so eine Verantwortung, würde ich sagen, hat. Und die nehmt ihr auf jeden Fall wahr. Cool, ich glaube, wir Psychologinnen können uns ein bisschen mehr manchmal darauf verlassen, dass Psychologie was ist, was sehr viele Leute spannend finden. Und wenn man das so ein bisschen popularwissenschaftlicher, sage ich mal, verkauft, dann, glaube ich, springen viele Leute darauf an, weil es eben nicht jede Person studiert, die das auch spannend findet. Und ich glaube, das ist was man sich viel mehr zunutze machen sollte. Wir waren jetzt schon dabei, so ein bisschen über die Leute zu sprechen, die mitmachen. Wie kann man denn bei euch mitmachen?
Wenn man einfach die App zunächst mal nur als Nutzerin einfach verwenden will, dann kann man auf den Link whoknows.uni-münster.de gehen und findet dort den Link zum Download und alles Weitere, was es zu wissen gibt. Wenn man auch wirklich sich interviewen lassen will, dann kann man auf die gleiche Internetseite gehen und unter Mitmachen suchen. Hier ist dann genauer erklärt, wie das läuft. Man kann uns dann eine E-Mail schreiben und nimmt Kontakt zu unseren Hilfskräften auf, die die Interviews führen und dann einen Termin vereinbaren und sich vor Ort in Münster am Domplatz dann ungefähr 2 Stunden lang einem Fragenfeuer auszusetzen und dabei die Kamera laufen zu haben.
Okay, ich bin ganz gespannt, wie viele Leute dann mitmachen. Ihr könnt auf jeden Fall mal berichten. Und ich würde sagen, wir sind schon fast am Ende der Folge angelangt. Was wir am Ende der Folge mal machen, ist erstmal nochmal kurz was zum Zitat sagen und dann frage ich dich gleich nochmal, was du vielleicht mit aus der Folge genommen hast. Aber zuerst, wir haben am Anfang dieses deutsche Sprichwort mit dem Trillern der Lerche oder habe ich angesprochen. Und ich finde es einfach immer noch spannend, dass es immer noch so präsent ist und dass jetzt das aus einem Sprichwort jetzt schon ganz Erforschungszweig in der Psychologie geworden ist, wenn man das so ganz basal sagen will. Genau, von daher bin ich da ganz gespannt, was ihr da auch rausfindet und wie sich so die Forschung entwickelt. Jetzt haben wir natürlich viel über Dinge gesprochen, die du schon weißt. Gibt es denn trotzdem so eine Sache, die du jetzt aus der Folge mit rausgenommen hast oder die du so neu gelernt hast?
Naja, also was mich vor allem sehr freut, ist, dass diese Begeisterung, die ich anfangs für das Projekt hatte, sich übertragen lässt. Also mich freut es, dass du insbesondere auch diesen Gamification-Aspekt interessant findest und vielversprechend findest. Das ist ja nicht ganz selbstverständlich. Ich hab auch das mal auf einer Konferenz zum Beispiel vorgestellt und hatte da im Vorfeld erwartet, dass es ja womöglich auch ja, vielleicht konservativere Stimmen innerhalb der Forschungswelt gibt, die da irgendwie nichts mit anfangen können, die sagen, dass man muss das doch alles standardisieren, die Leute müssen doch, man muss doch sicher sein, dass die auch wirklich sich hinsetzen und das anständig machen oder dass das irgendwie standardisierte Fragen sind oder so. Also, dass es sozusagen genug Offenheit für diesen neuen Ansatz gibt, das habe ich gerade auch nochmal in diesem Podcast zu spüren bekommen und das freut mich natürlich.
Ja, ich finde es spannend, dass du konservativ nochmal aufgegriffen hast, weil genau das ist das, was ich auch aus eurem Projekt oder der Folge mitnehme, nämlich Psychologie ist eben in einigen Dingen sehr nah an unserer Gesellschaft und sehr populär und dass wir das eben auch viel mehr nutzen sollten, wenn wir Forschung machen und dass es auch okay ist, wenn 2, 3 Dinge mal vielleicht nicht diesem ganz starren konservativen Standard entsprechen und ich glaube, das zeigt eure App sehr gut, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt oder ich freue mich schon, dass es so gut angelaufen ist und bin sehr, sehr gespannt, wie es jetzt weiterläuft. Und ja. Genau, würde auch sagen, empfiehlt es auf jeden Fall allen Leuten gerne weiter, die auch denken, dass sie eine gute Menschenkenntnis haben und guckt mal, was die so sagen.
Oder vielleicht auch Leuten, die glauben, sie haben keine gute Menschenkenntnis, die könnten auch eines Besseren belehrt werden.
Genau, da bin ich mal gespannt. Ansonsten vielleicht noch 2 Ausblicke von uns. Zum einen, wir haben eben über Replikation gesprochen. Wir nehmen die Folge etwas früher auf, aber wenn die Folge jetzt hier rauskommt, beginnt tatsächlich schon eine Staffel, die Kai und ich machen zu Open Science. Und falls euch das interessiert, hört da auch ganz gerne mal rein. Wir arbeiten da mit der Psychologiefachschaft zusammen, also mit der Open Science AG. Und da werden solche Dinge wie eben zum Beispiel Replikationskrise auch nochmal besprochen. Und das kann ja vielleicht für euch auch nochmal interessant sein. Und ansonsten würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Checkt uns gerne auf jeden Fall ab auf Instagram. Who Knows gibt es auch auf Instagram. Wir werden es auf jeden Fall verlinken. Ansonsten, wie heißt die auf Insta?
Whoknows.app.
Perfekt. Schaut da auf jeden Fall rein. Ladet euch gerne die App runter und berichtet uns sonst auch gerne auf Instagram, wie ihr das so fandet. Und ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank dir, Richard, fürs Vorstellen der App.
Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.
Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.
Ciao.
Da auch ganz gerne mal rein. Wir arbeiten da mit der Psychologiefachschaft zusammen, also mit der Open Science AG. Und da werden solche Dinge wie eben zum Beispiel Replikationskrise auch nochmal besprochen. Und das kann ja vielleicht für euch auch nochmal interessant sein. Und ansonsten würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Checkt uns gerne auf jeden Fall ab auf Instagram. Who Knows gibt es auch auf Instagram. Wir werden es auf jeden Fall verlinken. Ansonsten, wie heißt die auf Insta?
Whoknows.app.
Perfekt. Schaut da auf jeden Fall rein. Ladet euch gerne die App runter und berichtet uns sonst auch gerne auf Instagram, wie ihr das so fandet. Und ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank dir, Richard, fürs Vorstellen der App.
Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.
Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.
Ciao.